Maria, du hast was vergessen. Das darf man nicht mitnehmen auf die Kanzel. So. Ich bete noch einmal. Allmächtiger Gott, tatsächlich bist du genau das, was wir alles gesungen haben und noch viel mehr. Und ich danke dir dafür, dass wir eben so einen Eindruck davon bekommen konnten, durch diese Texte, die wir singen konnten als Gebete, die dir die Ehre geben sollten und sollen. Und ich wünsche mir von dir, dass du dir einen Zugang zu unserem Herzen legst. Vielleicht ist das schon geschehen durch die Musik oder durch die Predigt oder durch die Lesung, die wir noch haben. Aber wir laden dich ein, ganz präsent zu sein, hier und in uns. Amen. Es war einmal vor langer Zeit. Ich war ungefähr 20. Und zu der Zeit bin ich sehr, sehr viel gelaufen. Also fünfmal die Woche war Minimum. Und ich hatte auch einen Grund. Ich hatte ein Ziel. Ich wollte unbedingt eine bestimmte Zeit erreichen für 10 Kilometer. Und ich habe wirklich trainiert und trainiert und trainiert und bin auch besser geworden bis zu einem gewissen Punkt und dann noch Feierabend. Und es ist nicht besser geworden und ich bin verzweifelt und dachte, das kann doch nicht sein. Ich war richtig frustriert. Mehr kann ich doch nicht machen. Und dann habe ich mit einem Freund gesprochen, der war Leistungssportler und der hat mir dann gesagt, ja, du trainierst auch falsch. Hört man gern. Und die Jugendwelt hat sich vergrößert. Und er hat gesagt, du musst also trainieren und dann ab und zu an deine Leistungsgrenze gehen und dann noch ein bisschen mehr. Ein bisschen darüber. Also wenn du denkst, du kannst nicht mehr, dann noch mal 100 Meter. Da, wo normalerweise der gesunde Mensch wahrscheinlich sagt, nee, Feierabend, da musst du noch mal ein bisschen drüber. Und tatsächlich hat es dann noch ein bisschen was gebracht. Meine Traumzeit habe ich nicht erreicht, aber zufrieden war ich trotzdem. Was dieses Erlebnis, der Anruf, den Maria bekommen hat, mit dem Bibeltext zu tun hat, und der Predigt, das hören wir gleich. Jetzt hören wir uns erstmal den Bibeltext an aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30.
Ich lese aus der Basisbibel. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 Talente, und dem dritten ein Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dabei gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener, der das eine Talent bekommen hatte, ging hin und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu bekommen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei den wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu bekommen. Da sagte der Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei den wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Ich ging mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsame, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen, so hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es eben dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er wird mehr als genug bekommen. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diese nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis draußen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern.
Vielen Dank. Ein etwas längerer Text, den wir hören durften, aber ich denke, eine sehr anschauliche Geschichte, die sich Jesus ausgedacht hat, um etwas klar zu machen. Und er sagt es auch vorher, es geht, und das ist das Hauptthema, es geht um das Reich Gottes, es geht um Gottes Welt, die hier beschrieben wird, das Himmelreich. Gottes Welt, das ist da, wo Menschen Gott anerkennen als den, der er ist, als Gott, der die Werte und Regeln bestimmt, die dort gelebt werden. Vielleicht könnte man es noch ein bisschen einfacher sagen, das ist der Ort, wo Gott ist. Das ist der Ort, wo Gottes Himmelreich ist. Diese Geschichte wurde insgesamt zweimal in der Bibel aufgeschrieben, einmal hier von Matthäus und einmal von Lukas, und sie ähneln sich in vielen Dingen, aber es gibt auch ein paar kleine Unterschiede. Zum Beispiel erfahren wir hier, das muss ja ein vermögender Mann gewesen sein, ein Talent, das sind 50 Kilo, ein Zentner Silber, die er da verteilt. Und in Lukas erfahren wir zum Beispiel, dass er nicht nur ein vermögender Mann war, sondern dass er auch ein Mann von edler Herkunft war, der da auf Reise geht. Und den Grund seiner Reise beschreibt Lukas, er muss ein neues Reich einnehmen. Deshalb zieht er los. So weit als Hintergrund da. Und ich glaube, es ist ziemlich klar, wie das gemeint ist. Also es geht um das Reich Gottes auf der einen Seite. Und wer ist dieser König? Immer wenn Jesus solche Geschichten erzählt, dann ist dieser König Gott selbst. Vor seiner Reise ruft er seine Diener zu sich, oder zumindest mal drei von ihnen, und verteilt Aufgaben. Er gibt dir nicht nur einen Teil seines Vermögens, was ja durchaus beträchtlich war, sondern auch einen Auftrag. Und auch das liest man dann bei Lukas. Er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Nehmt das von mir und handelt damit, bis ich wiederkomme. Und dann gab er ihnen damit nicht nur einfach das Silber, sondern er vertraute es ihnen an. Und wenn man sich dieses Wort mal genau anguckt, dann müsste man eher sagen, er überließ es ihnen. Dieses Wort, das kann auch verraten bedeuten, tut es jetzt nicht hier, aber trotzdem erkennt man, wenn man das weiß, dass dieses Wort überlassen, übergeben, verraten bedeuten kann, dass es mehr ist als nur hier, nimmer oder so, sondern es hat eine gewisse Tiefe in diesem Wort. Und deshalb wäre vielleicht eine Übersetzung ganz gut in dem Sinne, er lieferte es ihnen aus mit allen Freiheiten. Er überließ es ihnen wirklich, damit zu tun, was sie für richtig halten. Und jetzt kommt der Teil dieser Beispielgeschichte, wo ich immer denke, ist eine etwas merkwürdige Geschichte. Hinterlässt bei mir so einen bitteren Beigeschmack. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als ihr das eben gehört habt. Die Knechte bekommen ganz unterschiedlich viel für diesen Handel. Warum? Und dann sagt der Bibeltext, jedem nach seiner Tüchtigkeit. Andere Bibelübersetzungen schreiben dann jedem nach seinen Fähigkeiten. Und das hat mich natürlich interessiert, was bedeutet das denn, was für Fähigkeiten? Und dann taucht im Griechischen ein Wort auf, das wir alle kennen. Alle, die Fahrrad haben zumindest, ein Dynamo. Dynamis steht da. Allen nach ihrer Kraft. Also Gott sieht, was für eine Kraft wir haben, und dementsprechend verteilt er hier die Talente, das Geld, die Fähigkeiten, etwas zu tun. Es können nicht alle gleich viel tragen. Deswegen ist es gut, wenn nicht alle die gleiche Menge bekommen. Das, was mir so ungerecht erschien, ist objektiv gesehen wahrscheinlich fair und gerecht. Es ist ja geradezu entlastend, weil es dadurch keine Überforderung gibt. Und es ist, wenn Gott es tut, der uns kennt, immer passend. Niemals zu viel und nicht zu wenig. Deshalb ist auch überhaupt gar kein Platz, kein Funken Platz für Neid, weil es die beste Lösung ist. Er teilt aus, und zwar ordentlich. Er ist großzügig, überlässt seinen Dienern viel Freiheit. Und die Tatsache, dass er ihnen unterschiedliche Beträge übergibt, um zu handeln, zeigt, dass er sie gut kennen muss. Er muss sie gut kennen, er muss ihre Fähigkeiten, ihre Kraft gut kennen. Und da gab es wahrscheinlich mehr als eine Knecht-Herr-Beziehung, sondern eher etwas Persönlicheres. Er wusste, wem er was zutrauen kann. Und wenn man jetzt anfängt, so ein Gleichnis auszulegen, dann ist das vielleicht gar nicht so schwer, weil uns erscheint gerade bei diesem Begriff Talent natürlich sofort etwas, kommt uns etwas in den Sinn. Das müssen Gaben sein. Diese Talente, diese Zentner Silber, die sind natürlich übertragen gemeint, und Gott meint Gaben. Und in der Bibel werden uns ja auch unterschiedliche Begabungen genannt. Geistesgaben, Charismen kann man da lesen. Gott hat uns begabt und uns mit Gaben in allen Freiheiten ausgeliefert. Ganz unterschiedlich nach ihren Fähigkeiten. Und wenn wir im Neuen Testament uns umschauen, was für Gaben es gibt, und dann sieht man vor allem vier große Kataloge, wo diese Begabungen dann aufgezählt werden, die sind nicht alle gleich, was auch ein Zeichen dafür ist, dass es ganz unterschiedliche gibt und vielleicht sogar noch mehr als da genannt werden. Da tauchen dann Dinge auf wie Lehre, Prophetie, Heilung, bis hin zu Gastfreundschaft. Und trotzdem erlebe ich das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich habe gar keine Gaben. Aber das kann nicht sein, weil auch der Glaube schon eine Gabe Gottes ist, ohne die könnten wir ja gar nicht Gott nachfolgen. Und deshalb ist also auch der Glaube schon ein Geschenk Gottes, das er uns anvertraut. Und alle Nachfolgerinnen und Nachfolger Gottes müssen also mindestens eine Gabe haben, aber ich glaube, mit großer Sicherheit ist es nicht die einzige. Gott hat uns also Dinge anvertraut und noch mehr als nur diese Gabe. Er hat uns auch Zeit anvertraut. Er hat uns materiellen Besitztum anvertraut, unser Geld. Wir sind also alle auf jeden Fall reich. Auf jeden Fall reich beschenkt. Alle, die wir hier sind, sind reich beschenkt. Zurück nochmal zu den Dienern. Der Erste hat eine Rendite von 100% erzielt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Auch wenn man den Zeitraum nicht kennt. 100%, wo kriegt man das heute noch? Eine unglaubliche Quote. Kein Wunder, dass der Herr zufrieden ist, und er sagt es dann auch, ihr wart gut, ihr wart treu. Bei den ersten beiden ist das fast identisch. Das Thema Treue scheint Matthäus auch tatsächlich ein wichtiges Thema zu sein. Im Kapitel vorher geht es auch schon mal ausschließlich um Treue oder viel um Treue, nicht ausschließlich. Und ich habe mir überlegt, was ist denn Treue eigentlich genau? Das Vertrauen, das ihr bekommen habt, die Möglichkeiten, die Freiheiten, ihr seid gut damit umgegangen. Das ist ja das, was passiert ist. Aber treu heißt auch, ihr habt durchgehalten, ihr wart verlässlich. Vielleicht gab es auch Zeiten, in denen ihr Zweifel hattet, in denen es schlecht aussah. Aber ihr wart treu, ihr habt dazugestanden. Mir geht das immer so, ich weiß, das passt jetzt nicht so richtig gut, aber ich habe ja einen Lieblingsverein. Ich habe eigentlich jetzt zwei, aber einen Hauptlieblingsverein, und der ist wirklich nicht gut. Und dann kommen immer Leute und sagen, wie kannst du denn jetzt noch Fan von Arminia Bielefeld sein? Ich frage mich das auch manchmal, aber das hat nichts mit Erfolg zu tun, sondern mit einer Beziehung, also ich bin da aufgewachsen, aber Das hat etwas auch mit Treue zu tun. Aus Prinzip würde ich das jetzt schon nicht wegtun. So kann ich auch nicht, ich habe es mal probiert. Aber was heißt Treue für uns und unseren Glauben? Man liest es ja überall und es stimmt ja auch, wir leben in einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit. Und Treue in dieser Zeit klingt Treue wie ein Wort aus dem Mittelalter. Treue klingt langweilig, Treue klingt konservativ und veraltet, aber treu sein ist total aktuell, wenn es darum geht, ein Fundament für Beziehungen zu haben. Ist Treue entscheidend? Das kennen wir doch aus menschlichen Beziehungen oder auch aus anderen, aus beruflichen. Das kennen wir aus gemeindlichen Bezügen und auch geistlichen. Treu sein im Reich Gottes bedeutet, dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was wir geschenkt bekommen haben. Das können also Aufgaben, Menschen sein, auch wenn wir es aushalten müssen. In Lauenburg, in der Gemeinde, in der ich da gearbeitet habe, in der lutherischen Kirche, da war über viele Jahrzehnte das geistliche Leben mehr von politischen Predigten geprägt. Also da war nicht so viel geistliches Leben. Und in dieser Gemeinde gab es ein Ehepaar, die haben sich aber danach gesehnt. Und dann haben sie etwas getan, was fast auf der Hand liegt. Sie haben gesagt, wir beten dafür, dass es da einen Aufbruch gibt und unsere Gemeinde zu einem geistlichen Ort wird, wo Menschen Gott kennenlernen, anfangen mit Jesus zu leben, wo etwas passiert, wo Menschen in den Gottesdienst und in der Gemeinde Jesus kennenlernen. Und dann haben sie gebetet. Und nach 3 Tagen ist nichts passiert und sie haben aufgehört. Nein, Quatsch. Nach 30 Jahren ist etwas passiert. Nach 30 Jahren. Das nenne ich mal Treue. Das beeindruckt mich bis heute. Und dann ist es wirklich passiert. Aber wer hat denn diese Geduld und diese Treue? 30 Jahre. Das ist Treue im Reich Gottes. Aber was ist mit dem dritten Diener, der nicht so gut funktioniert hat wie die anderen beiden? Was ist denn mit dem? Kannte der Herr seinen Diener vielleicht doch nicht so gut? War da vielleicht doch nicht so eine gute Beziehung? Weil er hätte es doch wissen können, wenn er ihn wirklich kennt, dass selbst diese 50 Kilo Silber zu viel waren für ihn. Hat er ihn nicht doch überfordert? Ich glaube nicht. Auch der dritte Diener hätte besser mit dem Anvertrauten umgehen können. Es ging ja, glaube ich, hier gar nicht um den nackten Erfolg. Es ging nicht um die Rendite, sondern es ging um den Umgang mit Gottes anvertrauten Geschenken. Da sind wir frei. Wir haben eine Freiheit. Wir dürfen entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Das geht bis heute. Es ist unsere Verantwortung. Und wer aufgepasst hat, und wenn wir jetzt ein Beamer hier haben würden, dann hätte ich das deutlich gemacht, dass in dem Wort Verantwortung Antwort steht. Es ist unsere Verantwortung, gut zu antworten auf diese Frage, was wir damit machen. Unser Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut, ist unsere Antwort. Aber nicht nur wir persönlich stehen in der Verantwortung, sondern auch wir als Gemeinde. Also das tue ich auch sehr selbstkritisch. Wo helfen wir dabei, den Menschen in unserer Gemeinde ihre Gaben zu entdecken? Wo bieten wir Einsatzmöglichkeiten? Ich glaube, dass wir unsere Gaben, was wir von Gott anvertraut bekommen haben, wenn wir das kennen, also wenn wir wissen, was wir geschenkt bekommen haben und es nicht einsetzen, dann wird uns das von Gott trennen. Dann ist das eine Sünde. Und wenn wir die Sachen gar nicht kennen, ahnungslos durch die Gegend laufen und nicht wissen, was ist denn das, was Gott mir geschenkt hat? Und uns nicht auf die Suche machen danach. Dann glaube ich auch, dass das etwas ist, was uns von Gott trennt. Und wenn wir als Gemeinde diese Prozesse nicht unterstützen, dann geht es gleich. Es gibt vier Gabenlisten, das habe ich schon gesagt im Neuen Testament. Vier Gabenlisten, wo alle Gaben aufgezählt werden. Und sie haben etwas gemeinsam. Am Ende können wir immer lesen, wofür sie da sind. Zum Nutzen der Gemeinde. Zum Nutzen der Gemeinde. Handelt damit kann also nur bedeuten, setzt sie ein. Und das hat der dritte Diener versendet. War er faul? Vielleicht. War er zu bequem? Vielleicht. Aber ich glaube, nach dem, was er dort als Rechtfertigung aufzählt in dieser Geschichte, gab es ein Problem mit der Gottesbeziehung. Er hatte ein falsches Gottesbild. Er sagt dann ja zu Gott, also zu dem Herrn, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ist das so? Hatte Gott nicht gerade in diesen Herrn, in diesem Bild investiert, großzügig? Hatte er nicht gerade ausgeteilt, das ganze Silber? Ist er nicht hingegangen und war großzügig und hat ihm was zugetraut? Ich finde, die Beispielgeschichten von Jesus, die Gleichnisse, sie laden immer ein, mich irgendwo wiederzufinden. Und wo finden wir uns wieder in diesem Gleichnis? Wer sind wir von dem? Kennen wir unsere Gaben? Kennen wir das, was Gott uns geschenkt hat, zum Beispiel die Gabe des Gebets? Heißt ja nicht, dass nur noch die beten dürfen, aber ihr Gebet hat eine besondere Wirksamkeit. Glaube, heilen, lehren. Oder ärgern wir uns darüber, weil wir nur irgendwie gut organisieren können. Weil wir nur gut in Gastfreundschaft sind. Oder nur gut mit Kindern können. Und sind ein bisschen neidisch. Gucken auf die, die tolle Prophetien von sich geben. Wie gehen wir damit um? Im Reich Gottes ist auf jeden Fall kein Platz für Neid. Weil Gott, der Herr, uns kennt und weiß, was er uns zutrauen kann. Und weil er unsere Treue belohnt, nicht unseren Erfolg. Es ist uns noch mehr anvertraut, ich habe schon gesagt, Zeit und alles Materielle ebenso. Und diese Geschichte fordert uns heraus, unseren Umgang damit zu prüfen. Sind wir großzügig mit uns? In Frankfurt war mal ein Student in der Jugendarbeit dort, als ich da gearbeitet habe, und der hat gesagt, also mein Ziel ist, ich möchte mir mal einen Porsche kaufen. Na ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Und dann hat er gesagt, das Problem ist, ich muss das Geld für zwei Porsche zusammenkriegen. Denn wenn ich dir das gönne, dann will ich mindestens das gleiche Gott geben können. Hat mich beeindruckt und mir bis heute gemerkt, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Malachi 3, Vers 10 im Alten Testament, das letzte Buch, da steht das. Also wenn wir bereit sind, Gott einen Teil unseres Geldes abzugeben, zu investieren ins Reich Gottes, dann öffnet sich das Fenster des Himmels. Er lädt uns ein, das auszuprobieren. Das ist doch mal eine Challenge, oder? Ich bin auf eure Berichte nächste Woche gespannt. Das gilt aber auch für unsere Zeit und unsere Gaben. Es geht immer zuerst um die persönliche Beziehung zu Jesus. Bei meinem Job hat es nicht geklappt und trotzdem habe ich was gemerkt, dass es manchmal gut und sinnvoll sein kann, über die Grenzen zu gehen. Und ich glaube, ich hätte das nicht dauerhaft ausgehalten, immer über mein Himmel zu gehen. Das ist unmöglich. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir unsere Grenzen kennen. Und dass es manchmal Zeit gibt, in denen wir vielleicht gar keine Kapazitäten haben, irgendwo etwas für Gott einzusetzen. Aber grundsätzlich ist es glaube ich, gut zu trainieren im Reich Gottes, auszuprobieren. Und was ist die gute Nachricht heute zum Schluss? Was ist die gute Nachricht? Das Evangelium. Gott kennt uns, weiß, was er uns zumuten kann, liebt uns, sieht uns, kommt zu uns. Und der Mann in der Beispielgeschichte, der zieht aus, um ein Königreich einzunehmen. Lass doch diesen guten König dein Königreich einnehmen. Lass doch diesen König Jesus dein Königreich einnehmen. Wahrscheinlich seid ihr ganz anders als ich, aber ich habe ein Ego, das immer wieder selbst regieren will. Das immer wieder ganz unabhängig von Gott entscheiden möchte. Das auch festhalten soll und solche Gedanken wie, ach, das habe ich jetzt aber auch verdient. Das habe ich mir verdient, die sind mir nicht fremd. Und doch hat Gott uns alles geschenkt. Mein Ego hat große Machtgelüste. Und wenn es dir auch so geht, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und Jesus ganz bewusst nochmal neu auf diesen Thron des Lebens einzuladen. Ich bete. Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist mein Herr. Und es tut mir leid, wo ich immer wieder Macht an mich gerissen habe in meinem Leben. Das, was du mir geschenkt hast, habe ich nicht nur vergraben, sondern auch für mich eingesetzt. Mein Leben soll dir gehören und ich will dir die Ehre geben, vor allem mit den Dingen, die du mir geschenkt hast.